Herzlich willkommen, Tonspurwissen ist wieder da und ich bin auch wieder da. Mein Name ist Ursula Weidenfeld.
So wie vor 2000 Jahren Rom der Nabel der Weltgeschichte im Bösen wie im Positiven gewesen ist, ist es Berlin vielleicht auch im 20. Jahrhundert gewesen.
Was ist Berlin? Fragen wir einen Experten. Fragen wir Hanno Hochmuth.
Tonspurwissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Jede Woche ein Thema, jede Woche ein Experte, das ist Tonspurwissen und das ist unsere Leidenschaft. Wenn Sie etwas besonders interessiert oder wenn Sie etwas ganz genau wissen wollen, schreiben Sie uns oder abonnieren Sie uns, geben Sie uns ein Like und 5 Sterne. Dankeschön. Entweder man hasst Berlin oder man liebt es. Kalt lässt die Hauptstadt jedenfalls kaum jemanden und das ist schon seit mehr als 150 Jahren so. Wie kam es, dass Berlin zum Nabel der Welt wurde? War Angeberei eigentlich schon immer eine Eigenschaft der Berliner? Und was passierte nach den Kriegen des 20. Jahrhunderts, als die Großmannssucht neuer Bescheidenheit weichen musste? Das erklärt mir jetzt alles Hanno Hochmuth vom Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam, der gerade ein Buch zum Thema Berlin veröffentlicht hat und mit dem ich jetzt so etwas wie einen kleinen Stadtspaziergang unternehme. Hallo, Herr Hochmuth.
Hallo.
Herr Hochmuth, Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Berlin, das Rom der Zeitgeschichte. Wie kommt man dazu, diesen Vergleich zu ziehen?
Ja, das klingt natürlich erstmal so ein bisschen breit und angeberisch, ne? Aber ich habe mir das nicht ausgedacht, sondern das Berliner Stadtmarketing hat das so 2010 beim Historikertag in die Welt gebracht. Und für mich ist das nicht nur eine Marketingformel, sondern für mich ist es einfach eine von vielen Beschreibungen, Zuschreibungen Berlins, erstens. Zweitens ist es für mich ein Kennzeichen dafür, dass man in Berlin eine Archäologie der Zeitgeschichte machen kann, wie auf dem Forum Romanum. Und drittens, so wie vor 2000 Jahren Rom der Nabel der Weltgeschichte im Bösen wie im Positiven gewesen ist, ist es Berlin vielleicht auch im 20. Jahrhundert gewesen.
Wir haben uns jetzt, und Sie haben in Ihrem Buch kommen ganz viele Punkte in Berlin vor, wo Sie das Thema deklinieren und erzählen. Wir haben uns 3 ausgesucht und vielleicht, wenn man sich das Buch so ein bisschen als Stadtspaziergang vorstellt, das eben in vielen kleinen, kurzen Kapiteln sagt, hier ist etwas, das hat eine Bedeutung gehabt im 20. Jahrhundert, im 19. Jahrhundert vorher. Und hat jetzt im 21. Jahrhundert vielleicht eine ganz andere Zuschreibung, eine ganz andere Farbe bekommen, ist auch historisch übermalt worden. Dann gucken wir uns jetzt 3 Punkte dieses Spaziergangs an. Und wir fangen an mit dem Treptower Park. Das ist wo in Berlin?
Der Treptower Park ist im Bezirk Treptow, also heute Treptow-Köpenick, aber ziemlich nah noch an der Innenstadt, an der Spree gelegen, gegenüber der Halbinsel Stralau.
Das ist ist ziemlich im Süden von Berlin. Wenn man von Mitte zum Flughafen fährt, kommt man da immer dran vorbei. Warum haben Sie das ausgewählt?
Ich habe den Treptower Park ausgewählt, weil dort im Jahre 1896 der Aufbau Berlins in die Moderne stattgefunden hat. Berlin, beziehungsweise genauer gesagt, die Berliner Industriellen wollten nach dem Vorbild von London und Paris auch eine Weltausstellung in Berlin durchführen, um die Leistungskraft der deutschen Industrie, vor allem der Berliner Industrie, zu zeigen. Aber der Kaiser wollte das nicht. Er hatte gesagt, ist nicht, meine Herren. Und deswegen wurde das ein bisschen runtergestuft zu einer Berliner Gewerbeausstellung. Tatsächlich war diese Ausstellung aber größer als alle Weltausstellungen vorher. Und so wie in Paris der Eiffelturm stehen geblieben ist von der Weltausstellung 1889, gibt es von dieser Gewerbeausstellung 7 Jahre später in Berlin auch noch etwas, was man sehen kann, nämlich das weltweit größte Fernrohr, was damals aufgestellt wurde, der große Refraktor, der heute ein Teil der Archenholz-Sternwarte ist.
Sie haben das schon gesagt, es sollte ein Zitat sein von London und Paris, also von den großen Weltausstellungen vorher. Und im 19. Jahrhundert waren diese Weltausstellungen ja so eine Art nationale Angeberei. Man hat damit gezeigt, was man selber alles kann. Das war aber doch dem Kaiser eigentlich gar nicht fremd. Warum wollte der das nicht?
Ja und nein. Der Kaiser war einerseits natürlich jemand, der selber der größte Angeber im Deutschen Reich gewesen ist. Auf der anderen Seite war ihm bürgerliches Selbstbewusstsein auch suspekt. Und diese Weltausstellung, wie sie für Berlin geplant war, war schon in erster Linie ein Kräftemessen, ein Ausweis der Leistungskraft des Berliner Bürgertums, dem er sehr kritisch gegenüberstand. Er hat dann aber letztendlich das auch zu seiner eigenen Sache gemacht, auch wenn es keine Weltausstellung war, hat er die Gewerbeausstellung im Mai 1896 dann auch selbst eröffnet.
Wie kam es denn dazu, dass Berlin auf einmal so ein selbstbewusstes Bürgertum bekommen hatte, während es vorher eben, wir würden schon sagen, nicht nur preußenhörig, sondern auch preußenabhängig war?
Der enorme Aufstieg Berlins zur größten Industriemetropole Deutschlands und weit darüber hinaus, das kann man sich heute kaum mehr vorstellen. Das wirkt auch so anders heutzutage, weil das 20. Jahrhundert ganz anders verlaufen ist. Dann im 19. Jahrhundert gab es ein paar begünstigende Faktoren. Preußen stieg auf zur dominierenden Macht im Deutschen Reich. Der Wegfall der Zölle hat das extrem begünstigt. Dann in den 1860er Jahren, spätestens 1870, 71, dann mit der Reichseinigung. Und es gibt ja noch einen zweiten Prozess neben der Industrialisierung, der vielleicht genauso wichtig, wenn nicht noch wichtiger ist, das ist der der Urbanisierung. Also Berlin zieht unglaublich viele Menschen an, die ja nicht nur kommen, weil sie dort Arbeit finden, sondern sie kommen auch nach Berlin, weil sie Freiheit dort finden. Sie fliehen vor dem Mief und vor den Strukturen in den kleinen Städten, auf den Dörfern. Man muss nur den Film Das Weiße Band gesehen haben, um zu wissen, warum die Menschen in die Großstadt gezogen sind. Und diese Doppeldynamik aus Urbanisierung und Industrialisierung machte aus Berlin einen unglaublich vitalen Ort, der ganz, ganz viele Menschen angezogen hat und der sich aufschwang, neben dem Ruhrgebiet das industrielle Zentrum des Kaiserreichs zu sein.
Und jetzt springen wir 50 Jahre, gucken in denselben Treptower Park und da ist nichts mehr zu sehen von Glanz und Gloria der preußischen Industrie und des preußischen Kaisertums. Und stattdessen ist der Krieg zu Ende. Was passiert mit dem Treptower Park in dieser Situation?
Der Treptower Park war ja dort Ende des 19. Jahrhunderts nur temporär ein Ausstellungsgelände. Und abgesehen eben von diesem großen Refraktor, diesem riesigen Fernrohr, erinnerte dann auch nichts mehr an die Gewerbeausstellung. Aber der Geist der Gewerbeausstellung, ich sag mal, dieser chauvinistische Geist, ist aller Welt zu zeigen, einen Platz an der Sonne zu beanspruchen, einen Platz auch in den Kolonien. Es gab ja eine Kolonialausstellung dort auf der Gewerbeausstellung. Dieser Geist lebte fort und er führte im Ersten Weltkrieg, ist ein bisschen verknappt und verkürzt gesagt, aber man kann diese These aufstellen. Er führte zum Ersten Weltkrieg, er führte zum Zweiten Weltkrieg. Beide gingen krachend verloren und ein Resultat davon ist, dass das große sowjetische Ehrenmal an derselben Stelle aufgestellt wurde im Treptower Park. Das ist nicht deswegen aufgestellt worden dort, weil da mal die Gewerbeausstellung gewesen ist. Das, würde ich sagen, ist eher kontingent, das ist ein historischer Zufall. Aber für mich ist zwischen der Message der Gewerbeausstellung und dem Treptower Ehrenmal auch eine historische Verbindung.
Und wenn man eben heute dahin fährt auf einer Berlin-Reise, auf einem Ausflug nach Berlin, da sieht man das sowjetische Ehrenmal, man sieht eben auch noch den großen Refraktor und man kann sich, wenn man sich anstrengt und wenn man sich ein bisschen einliest, dazwischen diese Verbindung sehen der preußischen Großmannssucht, der des Expansionsstrebens Deutschlands in der zweiten Hälfte des 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, was beides mal ebenso furchtbar schief ging. Wir kommen zu unserem zweiten Ausflugsziel und gehen in die Stalinallee. Das ist heute die Karl-Marx-Allee und die ist in Berlin wo?
Die Stalinallee, also heute Karl-Marx-Allee, ist in zwei Ostberliner Bezirken, nämlich im Bezirk Mitte und im Bezirk Friedrichshain, wobei der Bauabschnitt in den 50er Jahren, aus den 50er Jahren, also der im berühmten sowjetischen Zuckerbäckerstil errichtet wurde, im Bezirk Friedrichshain zu finden ist.
Also wir gucken uns sozusagen die erste Hälfte nur an, die geht bis ungefähr bis zum Frankfurter
Tor. Genau,
vom
Strausberger Platz ein bisschen über das Frankfurter Tor hinaus.
Und in dieser Hälfte sehen wir heute noch eine merkwürdige Architektur, der man eigentlich denken würde, die ist im 19. Jahrhundert entstanden, weil sie eben mit hohen Bögen und Türmen zu tun hat, weil sie eine repräsentative Stadtarchitektur hat, weil sie einen breiten Boulevard in der Mitte hat. Aber das ist gar nicht da entstanden.
Nein. Vorher war diese Straße, früher hieß sie Große Frankfurter Straße, eine ganz normale Berliner Magistrale aus dem Kaiserreich, die so aussah wie vielleicht die Greifswalder Straße oder die Schönhauser Allee.
Also eng bebaut, dicht bebaut mit Häusern, mit vielen Hinterhöfen, in denen viele Berliner und auch eben, wir haben ja eben über die Zugewanderten geredet, wohnten oder ihr Leben fristeten, jedenfalls in den hinteren Hinterhöfen. Und jetzt gibt's aber die Stalinallee.
Genau, es waren typische Mietskasernen. Und was dann in den 50er Jahren dort gebaut wurde, ist im Prinzip die Antithese zu diesem steinernen Berlin der alten Mietskasernen aus dem Kaiserreich. Es sollte eine neue Stadt entstehen, ein neuer Prachtboulevard, der sozialistisch sein sollte, aber national in der Form. Und deswegen ist das ganz interessant. Sie sagten gerade, es sieht aus wie eine große Prachtstraße aus dem 19. Jahrhundert. Ja, und wir haben auch einige dekorative Elemente, die direkt an Karl Friedrich Schinkel, den berühmtesten Architekten von dem Beginn des 19. Jahrhunderts, erinnern. Auf der anderen Seite erinnert die Straße natürlich an große Prachtboulevards in der Sowjetunion, namentlich in Moskau, in Leningrad, heute St. Petersburg und anderswo. Das ist also eine interessante Mischung aus einem sozialistischen Prachtboulevard sowjetischen Stils und nationaler Bautraditionen. Und genauso war es auch gedacht. Und das Wichtigste daran war, das sollte eine Demonstration des Wiederaufbauwillens und der Wiederaufbauleistungen im zerstörten Berlin sein und stand in unmittelbarer Konkurrenz zu den Bestrebungen des Wiederaufbaus in Westberlin. Denn wir hatten damals in den 50er Jahren einen großen Wettkampf der Systeme in der Stadt.
Und wenn man nochmal, wenn ich Sie überreden darf, zur Hausnummer 126 zu gehen, da stehen zwei sehr flache, sehr nüchterne, sehr merkwürdige Fremdkörper in dieser Straße. Das sind die sogenannten Laubenganghäuser. Die haben ganz offensichtlich mit diesem Wunsch nach Pracht, Repräsentativität gar nichts zu tun. Wie kommen die denn dahin?
Ja, das ist total spannend. Die sind nämlich nur 2 Jahre älter als diese großen Prachtpaläste auf der Stalinallee. Die sind von Lyudmila Herzenstein gebaut worden im Auftrag des damaligen Baustadtrats Hans Scharun. Den kennt man vielleicht, weil er die Stabi gebaut hat oder auch die Philharmonie im Kulturforum.
Das ist am Potsdamer Platz, sind diese großen goldenen Bauten.
Und in West-Berlin. Ne? Die sind in West-Berlin. 1945 ist Hans Scharun Baustadtrat geworden von ganz Berlin. Und er schickte sich an, dieses halb zerstörte Berlin umzugestalten nach den Ideen und Visionen der Zwischenkriegszeit, des neuen Bauens, also Licht, Luft und Sonne. Nicht die alte Mietskaserne, sondern ein gegliedertes Wohnen, wo Leute nur wohnen oder in anderen Zonen nur gearbeitet wird, in anderen Zonen nur Verkehr ist. So sollte Berlin entstehen und eine sogenannte Wohnzelle Friedrichshain sollte in Friedrichshain entstehen. Und eine junge Architektin, Lyudmila Herzenstein, bekam dann Auftrag, 2 erste Häuser dafür zu bauen. Und die orientierte sich da an den Vorbildern des modernen internationalen Stils der Zwischenkriegszeit, wie das auch in Frankreich und in den USA gebaut wurde. Und alle Fenster dort in diesem Gebäude gingen nach Süden, waren gar nicht zur Straße zugewandt, zur Straße, wo es eigentlich lauter ist. Da waren nur diese Laubengänge, die man so aus amerikanischen Motels kennt. Und das missfiel wiederum der doch etwas kleinbürgerlichen Architekturvorstellung von Walter Ulbricht. Dann ist eine ganze Gruppe von Architekten aus der DDR nach Moskau zitiert worden und die hat dann dort diktiert bekommen, wie Architektur wirklich aussehen soll, nämlich zentralistisch, auf das Zentrum zugeführt und nicht international, nicht amerikanisch. Aber man konnte diese gerade fertiggestellten Laubenganghäuser in der Zeit des großen Wohnraumknappheit, die konnte man nicht einfach abreißen. Deswegen hat man sich stehen gelassen und daneben dann eben diese sowjetischen Prachtboulevardbauten dort errichtet. Und damit man diese Laubenganghäuser nicht mehr so gut sah und die nach dem damaligen Verständnis die Straße nicht verschandelten, wurden schnell wachsende Pappeln direkt davor gepflanzt und so stehen diese Pappeln auch noch heute.
Aber gleichzeitig finden wir in West-Berlin ein Echo darauf, nämlich mit der internationalen Bauausstellung ein radikales Bekenntnis zur Moderne. Das ist am Hansaplatz, das ist in der Nähe des Tiergartens. Was ist da passiert?
Das ist praktisch zeitgleich, das korrespondiert auch miteinander und folgt einer ganz anderen Vorstellung. Da sind die großen Architekten der Nachkriegsmoderne, also Walter Gropius, Paolo Alto, Oskar Niemeyer und so weiter, die sind alle eingeladen worden, um ihre Visionen für die moderne Stadt zu bauen und die gehen dort radikal individualistisch vor. Jedes Haus sieht anders aus, jedes Haus trägt die architektonische Sprache der Moderne, könnte auch ganz woanders stehen, muss nicht in West-Berlin stehen, sondern könnte auch in New York oder in Marseille oder sonst wo stehen und insofern ist da ein ganz anderes städtebauliches, aber auch ein anderes gesellschaftliches Konzept dahinter zwischen diesen beiden Konkurrenzunternehmen, Stalinallee im Osten, Hansaviertel im Westen der Stadt.
Und wir müssen noch was sagen, die Stalinallee war auch Schauplatz eines wichtigen innerdeutschen Ereignisses oder einer wichtigen versuchten Revolution. Am 17. Juni 1953 sind die Arbeiter der Stalinallee als Erste auf die Straße gegangen und haben gestreikt. Warum?
Die haben gestreikt, weil sie für dasselbe Geld 10% mehr arbeiten sollten. Das ist schon ein paar Tage vorher verkündet worden. Deswegen fing dieser Aufstand eigentlich auch schon einen Tag vorher, am 16. Juni 1953 an, war da eigentlich eher noch ein Arbeiteraufstand von den Bauarbeitern auf der Stalinallee und vom benachbarten Krankenhaus Friedrichshain. Aber mehr und mehr wurden diese Forderungen erweitert und richteten sich dann vor allen Dingen gegen die faktische Alleinherrschaft der SED, gegen die sowjetische Besatzungsherrschaft und vor allen Dingen für freie Wahlen. So wurde also in Windeseile aus einem Arbeiteraufstand ein Volksaufstand, der dann auch nicht in Ost-Berlin alleine gewesen ist, sondern sich über die gesamte DDR erstreckte.
Herr Hochmuth, wir gehen zur letzten Station unseres Stadtspaziergangs, nachdem wir also zuerst gesagt haben, was war der ökonomische, der Repräsentationsehrgeiz des 19. Jahrhunderts, der sich eben in dieser Gewerbeausstellung äußert und eben mit dem sowjetischen Ehrenmal 1945 sein Ende und sein Fanal auch findet. Dann waren wir in der Stalinallee und haben uns angeguckt, wie ist modernes Wohnen gedacht worden in beiden Regimen, also am Hansaplatz und in der Stalinallee. Und jetzt gehen wir zum Schloss. Und das ist ebenfalls ein Ort, der ja in den letzten Jahren sehr intensiv diskutiert worden ist, an dem sich Stadtgeschichte auch als Baugeschichte und Nationalgeschichte auch als Baugeschichte manifestiert. Was stand da? Was sehen wir heute, wenn wir uns den Schlossplatz angucken?
Wir sehen heute dort das Humboldt-Forum im Berliner Schloss, aber dieses Berliner Schloss, was dort steht, ist in weiten Strecken ein kompletter Neubau, der um ein paar Spolien, wie man sagt, also ein paar Originalfragmente ergänzt dort aufgebaut wurde und jetzt so in der Pandemiezeit 2020, 2021 eingeweiht wurde, von drei Seiten aussieht wie das alte barocke Stadtschloss, was dort so um die Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert errichtet wurde, aber innen drin und auch an seiner östlichen Fassade ganz modern ist.
Und das war, solange das Schloss, bis der Krieg kam und bis der Krieg dann vorbei war. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde es aber stehen gelassen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es gesprengt. Warum?
Aus verschiedenen Gründen. Es ist 1950 gesprengt worden auf Geheiß der SED. Walter Ulbricht war die treibende Kraft. Es ging einmal ganz platt und banal darum, eine große Aufmarschfläche für die großen Demonstrationen, Militärparaden und so weiter in der Innenstadt zu haben. Das störte diese Schlossruine, die man aber hätte wieder aufbauen können. Der zweite, vermutlich wichtigere Grund war, dass es ein Symbol Preußens gewesen ist. Von diesem Schloss hatten die Hohenzollern im Prinzip 500 Jahre über Berlin, über Preußen, dann über ganz Deutschland geherrscht. Und Preußen galt übrigens auch im Westen nach 1940 als der Quell alles Bösen und aller fehlgeleiteten Entwicklungen in der deutschen Geschichte für Militarismus, Obrigkeitsstaat, für die Kriege und darüber hinaus. Und dafür musste im Prinzip das Schloss büßen. So wie also 1947 Preußen als Staat abgeschafft wurde, ist dann 1950 auch das preußische Berliner Stadtschloss gesprengt worden.
Und stattdessen kam ein großer Aufmarschplatz, also ein Platz, an dem die DDR ihre großen Paraden abhalten konnte, zusammen mit dem Alexanderplatz bildete das praktisch das politische Aufmarschzentrum der DDR mitten in Berlin. Und dazu kam der Palast der Republik. Was war das?
Der kam tatsächlich erst einige Jahre später, er ist 1976 eingeweiht worden und übernahm dann im Prinzip auch diese Fläche, die vorher eine Aufmarschfläche gewesen ist, währenddessen die großen Aufmärsche und Paraden dann auf der Stalinallee, später Karl-Marx-Allee, stattfanden. Der Palast der Republik hatte zwei Funktionen. Er war zum einen der Sitz der Volkskammer, also des Parlaments in der DDR, das wir heute nicht als demokratisch bezeichnen würden. Und zum anderen war es der größte Kulturpalast der DDR. so wie es in allen Städten in der DDR und auch in den großen Städten des Ostblocks große Kulturpaläste gegeben hat, wurde auch in Ost-Berlin einer gebaut mit einem riesigen Veranstaltungssaal, der nicht nur für Parteitage genutzt wurde, sondern auch für Konzerte von Santana und Udo Lindenberg. Die sind legendär, diese Konzerte. Darüber hinaus gab es, glaube ich, 11 Restaurants. Es gab eine Bowlingbahn, eine von zweien in Ost-Berlin, die sehr beliebt gewesen ist. Und es gab tatsächlich schön viele Ausstellungen, es gab Kunst, es gab ein Kabarett. Das war ein Ort, wo manche Ost-Berliner ganz bewusst nie einen Fuß reingesetzt haben, aus politischen Gründen auch. Aber es war für viele Ost-Berliner, für viele DDR-Bürger, aber auch für Besucher aus dem Westen eine riesige Attraktion, wo die Menschen bis 1990 ein- und ausgegangen sind.
Und das war ja auch die erste ganz große Architekturdebatte nach der Wiedervereinigung nach 1990, als beschlossen wurde, den Palast der Republik abzureißen und den Platz neu zu bebauen, anders zu bebauen. Da gab es dann zum ersten Mal Leute, die gesagt haben, nee, das wollen wir nicht. Wir haben so viele Erinnerungen an diesen Palast, auch an diese Kunst im Palast. Da gab es eine Ausstellung mit Namen »Dürfen Kommunisten träumen?« Also eine Darstellung zeitgenössischer DDR-Kunst, die vielen sehr viel gesagt hat und die auch als sehr modern galt. Warum hat man diese Debatte geführt und warum haben am Ende diejenigen gewonnen, die das Schloss unbedingt wieder aufbauen wollten?
Die Debatte ist relativ lange in den 90er Jahren geführt worden. Letztendlich ist der Abriss des Palastes länger gewesen als die Zeit, wo er je genutzt wurde. Und ich würde sagen, entscheidend ist nicht die Asbestverseuchung des Palastes gewesen. Das war ja erstmal der Grund, warum er noch 14 Tage vor dem Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober 1990 dicht gemacht wurde. Sondern entscheidend ist die Raumkonkurrenz gewesen. Entscheidend war, dass 1993 eine Attrappe aufgestellt wurde vom Stadtschloss, um Spender davon zu überzeugen, dass dieses Stadtschloss wieder aufgebaut werden sollte. Das ist eine zivilgesellschaftliche Initiative gewesen von einem westdeutschen Landmaschinenhändler.
Der hat so ein ganz großes Gerüst in der Kubatur des alten Schlosses aufgestellt und hat es mit Planen behängt, die Fassade des alten Schlosses auf die Fassade des alten Schlosses aufgedruckt war.
Ja, und so war diese Vorstellung plötzlich in der Welt. Wie sähe das denn aus, wenn dieses Schloss da wieder stünde? Und dann gab es dann auch noch andere wie Wolf-Jupp Siedler, der in der FAZ dann schrieb, das Schloss stand nicht in Berlin, Berlin war das Schloss, also die Zentralität dieses Gebäudes hervorhoben. Und so kam es dann letztendlich zu entscheidenden Abstimmungen im Deutschen Bundestag. Es ist also demokratisch legitimiert, das Schloss sollte wieder aufgebaut werden und dafür musste der Palast der Republik weichen, dessen Abriss sich aber noch lange hinzog. Ja, erst von 2006 bis 2008 ist der Palast der Republik dann tatsächlich abgerissen worden.
Und jetzt beinhaltet dieses Schloss das Humboldt-Forum die Sammlung der deutschen Kaiser aus der Kolonialzeit und soll gleichzeitig auch etwas sagen über die Haltung Deutschlands zu seiner kolonialen Geschichte. Ist das gelungen?
Das ist mehr oder weniger gelungen. Es gibt ja vor allem dieses ethnologische Museum mit den ganzen Objekten aus den verschiedenen Kontinenten. Und wir wissen heute mehr und mehr, dass diese Objekte eigentlich geraubt worden sind. Heute bezeichnen wir die als Raubkunst. Und noch vor 10 Jahren, als man die Entscheidung traf, oder vor 15 Jahren, dass das da ausgestellt werden sollte, da hieß es eher, ach, da zeigen wir die Welt, hier der Welt, die Welt kommt hierher. Aber mittlerweile hat sich der Diskurs völlig verschoben. Mittlerweile sieht man dieses Agieren der westlichen Kolonialmächte in den Kolonien viel, viel kritischer. Viel, viel kritischer auch, dass alle möglichen Kunstgüter dort einfach geraubt worden sind und in den westlichen Metropolen ausgestellt worden sind. Und so ist eigentlich wieder erwarten, das Humboldt-Forum so etwas wie der zentrale Ort der postkolonialen Debatte in Berlin und darüber hinaus in Deutschland geworden, wo nicht nur gefordert wird, dass das Humboldt-Forum wieder abgerissen werden soll, sondern ganz grundsätzlich gefordert wird, dass diese Kunstgüter alle eigentlich wieder restituiert werden sollten, dass die zurückgeschickt werden können. Das ist aber nicht immer möglich, wie zum Beispiel ein riesiges Prachtboot aus Polynesien zeigt, das dort in das Humboldt-Forum reingebaut wurde, aber so in die Betonverschalung dort rein, dass es jetzt da drin steckt und nie wieder aus diesem Gebäude rauskommen kann, es sei denn, man bricht die ganzen Mauern wieder auf.
Vielen Dank. Ja, das ist ja vielleicht auch so ein bisschen der große Vorwurf an das Humboldt-Forum, dass es eben immer nur von der Fassade her gedacht war und im Inneren dann doch fragwürdig und umstritten geblieben ist und bleibt.
Aber wenn ich das, Frau Weinfeld, wenn ich das noch kurz ergänzen darf, ich finde es wichtig, dass es das Humboldt-Forum gibt, weil es ist der Ort, an dem die Debatte geführt wird und an dem die Debatte sich auch entzünden kann. Und es ist auch nicht so, als ob sich diese Institution dieser Debatte nicht stellen würde. Es ist wichtig, dass es es gibt. Ja, man kann argumentieren, man hat denselben Fehler mit dem Abriss des Palast der Republik nochmal getan, wie 1950, als das Schloss abgerissen wurde. Aber jetzt haben wir es, jetzt müssen wir damit leben und jetzt kann man daraus auch was machen.
Ja, vielen Dank. Sie haben gesagt, jetzt haben wir es, jetzt muss man damit leben, jetzt kann man was daraus machen. Letzte Frage, was ist Ihr Lieblingsmuseum in Berlin?
Mein Lieblingsmuseum in Berlin ist etwas abgelegen, dafür umso spannender. Das ist auf der Zitadelle Spandau, in Spandau, ganz im Westen der Stadt, eine Ausstellung, die heißt Enthüllt, die Denkmäler oder die politischen Denkmäler der Stadt. Und dort finden wir Denkmäler aus dem Kaiserreich, Denkmäler aus der NS-Zeit, Denkmäler aus der DDR bis hin zum schlafenden Leninkopf. Und wenn man ein Gespür dafür bekommen möchte, welche verschiedenen Zeitschichten es gab in Berlin und warum Berlin das Rom der Zeitgeschichte ist, dann muss man eigentlich an diesen Ort.
Das stimmt. Und da ist eben auch nochmal der ganze Protz Berlins auch zu erfassen und zu erfahren, der ja eben das 19. und 20. Jahrhundert auch geprägt hat. Also in Berlin war immer alles größer, bunter, doller als woanders. Und den Rest davon kann man in diesem Museum angucken, das im letzten Winkel der Zitadelle Spandau versteckt ist und deshalb immer schön leer ist, wenn man kommt. Wunderbar. Danke, Herr Hochmuth.
Gerne.
Das war es leider schon wieder mit Tonspurwissen. In dem Buch von Hanno Hochmuth, Berlin, das Rom der Zeitgeschichte, gibt es noch ganz viele andere Plätze und Orte in der Hauptstadt, in denen sich die Geschichte des Landes und Europas spiegelt und die man heute anschauen kann. Nur, falls Sie noch einen Reisetipp brauchen. Bis zur nächsten Woche grüße ich herzlich. Tschüss, Ihre Ursula Breitenfeld.